In dieser Folge erfährst du, was konstruktiver Journalismus ist und wie dieser zu einer besseren Welt beiträgt. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Auch heute bekommst du wieder eine Best-of-Folge auf die Ohren, und zwar mein Gespräch mit der konstruktiven Journalistin Ute Scheub. Dieses Gespräch war so spannend und inspirierend für mich, dass ich mir gedacht habe, ich muss es einfach nochmal nach oben holen und den vielleicht neu dazugekommenen Hörerinnen und Hörern nochmal zur Verfügung stellen. Und auch wenn du das Gespräch damals gehört hast, kann es vielleicht interessant sein, nochmal reinzuhören. Denn meist hört man ja nochmal ganz andere Sachen, wenn man Dinge ein zweites Mal sich anhört. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz herzlich willkommen, liebe Ute Scheub, hier im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich riesig, dass es so unkompliziert geklappt hat, sie hier in meinen Raum zu bekommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
Ja, das Gespräch ist ein bisschen ungewöhnlich zustande gekommen. Sie sind mir nämlich empfohlen worden von dem Thomas Oberländer, den ich kenne, zum Thema Wasser. Und er hat gesagt, Sie würden hervorragend einfach in meinen Podcast reinpassen. Und dann habe ich auf Ihre Webseite geguckt und habe mir gedacht, ja, das glaube ich auch. Und zwar aus dem Grund, also ich verrate nur ganz kurz, es gibt nämlich immer noch eine Einstiegsfrage, die ich eigentlich ganz am Anfang setze. Nur ganz kurz, Sie sind Journalistin. Und aus meiner Sicht, wie ich das auf Ihrer Webseite so erkennen konnte, eine ganz besondere, nämlich eine, die nicht mit Angst und Schrecken und Druck irgendwie arbeitet, sondern im Gegenteil, dass sie einfach ihren Blick auf das richten, was wir tun können und was positiv ist und wirklich eine ganz große Umsetzungsstärke. Und genau darum geht es mir ja auch hier in meinem Podcast. Und deswegen habe ich sie einfach angeschrieben und sie haben gleich ja gesagt und deswegen sind wir jetzt hier. Genau. Und bevor ich das die Frage an Sie weitergebe, dass Sie noch mal ein bisschen mehr zu sich erzählen, bekommen Sie von mir die Grüner geht immer Einstiegsfrage. Da sind Sie jetzt gar nicht drauf vorbereitet und die ist auch ein bisschen gemein. Ich bin überzeugt, Sie haben trotzdem eine gute Idee dazu. Und zwar lautet die, haben Sie eine Lieblingspflanze? Und wenn ja, welche? Und warum trägt diese Pflanze aus Ihrer Sicht dazu bei, dass diese Welt ein bisschen schöner ist?
Oh, ich habe ehrlich gesagt ziemlich viele Lieblingspflanzen. Insofern kann ich das nicht so ganz genau beantworten, aber ich will mich mal jetzt auf eine kaprizieren. Mohn. Mhm. Roter Mohn, roter Klatschmohn, wunderschöne Pflanze und leider auch vom Aussterben bedroht, wie so viele. Also man findet ihn immer weniger in der agroindustriellen Landwirtschaft. Und es hat auch noch einen besonderen Grund. Ich habe mich mit Mohn sehr beschäftigt. Ich habe ein Jugendbuch geschrieben. Das heißt, der große Streik der Pflanzen, und die Hauptperson ist eine Mohnblume. Und von daher habe ich mich einfach nochmal speziell in den Mohn verliebt. Mhm. Okay. Also der Mohn führt dann einen großen Streik der Pflanzen an und das wird halt relativ dramatisch. Weil den Leuten, den Menschen auf der Welt, die Pflanzen und die Bäume schlecht behandeln, am Ende alles ausgeht. Nicht nur die Nahrung, sondern am Ende sogar der Sauerstoff. Aber es geht gut aus trotzdem. Und Kinder spielen da eine große, wichtige Rolle, die Welt zu retten.
Auch wenn ich natürlich jetzt nicht zu viel spoilern will mit Ihrem Jugendbuch, es interessiert mich jetzt persönlich trotzdem sehr, wie eine so zarte Pflanze, die ja auch sehr vergänglich ist oder zumindest die Blüte dieser Pflanze sehr vergänglich, wie der Klatschmohn eben, wie kann die eine Revolution anführen?
Ja, die ist halt eine, die gut reden kann, diesen Streik anzuführen. Die können mittels künstlicher Intelligenz die Pflanzen verstehen. Und die Mohnblume kann halt super gut die Sachen auf den Punkt bringen.
Okay, auf den Punkt
Also
bringen.
das ist nicht unbedingt jetzt die Stärke von einer echten Mohnblume, gebe ich ja zu.
Okay, ja, spannend. Also das Buch werde ich mir gleich suchen, glaube ich, nach diesem Gespräch. Das hört sich super spannend an. Ja, Frau Scheub, erzählen Sie uns doch bitte ein bisschen was dazu. Ja, vor allen Dingen interessiert mich, Sie waren ja viele Jahre lang Redakteurin bei der Taz. Wie ist Ihr Weg dahin gekommen, dass Sie jetzt hauptsächlich über ja, zukunftsgerichtete Dinge schreiben und nicht mehr klassisch den Journalismus betreiben?
Nee, das widerspricht sich nicht unbedingt. Also
Okay.
ich bin Taz-Mitgründerin gewesen, 1978, 79, ist schon ziemlich lange her, und damals auch schon auch von dem Umweltressort, und habe viele Jahre halt Horrorgeschichten, Horrornachrichten auch formuliert, ja, wie über Naturzerstörung und so weiter, muss ich ja eigentlich gar nicht weiter erklären. Ich habe gemerkt, dass mir das selber wie Feinstaub sich auf die Seele legt, ja. Dass mir das selber auch schadet und dass es auch gar nicht eine wirklich objektive Wahrnehmung der Welt ist, weil die vielen guten Prozesse immer unten runterfallen. Also Medien funktionieren nach dem Prinzip Only Bad News are Good News, nur die Katastrophenmeldungen sind wichtig, und entsprechend werden eben Zeitungen und auch Fernsehsendung und so weiter aufgemacht. Und das, was funktioniert, das sind natürlich nicht diese punktuellen Ereignisse. Also wir haben ja vor allem eine Berichterstattung, die auf Katastrophen, Krisen und Kriege fokussiert ist. Das sind punktuelle Ereignisse. Aber die langfristigen Prozesse, wo was funktioniert, die fallen immer unter den Tisch, die werden genommen. Und dann habe ich gedacht, das ist einfach total falsch und das macht mit uns auch was. Das prägt uns negativ. Wir nehmen die Welt viel negativer wahr, als sie ist, und wir sehen nicht die Chancen, und das erzeugt eine künstliche Hilflosigkeit bei den Menschen. Die denken, ach, es ist alles so schlimm, ich kann sowieso nichts machen. Entweder sie stumpfen ab oder sie resignieren oder sie werden depressiv. Ist doch alles nichts. Das ist doch alles völlig kontraproduktiv. Also Journalismus will ja eigentlich aufklären. Das ist seine Aufgabe. Es ist auch richtig so, ja. Und man muss über schlimme Dinge auch informieren. Aber man muss Lösungen aufzeigen. Unbedingt. Und inzwischen weiß man sogar auch aus der Forschung, das habe ich damals nicht gewusst, als ich damit angefangen habe, dass dieser sogenannte konstruktive Journalismus auch bei den Leuten viel besser ankommt und einfach ihnen eine Hoffnung gibt und sie aktiviert und also viele positive Dinge auslösen kann.
Und dennoch ist es ja so, was Sie gerade gesagt haben, dass es sich nicht so gut verkauft. Haben Sie oder
Stimmt nicht. Das ist
ändert
eine.
sich das?
Ja. Also teilweise verkauft sich das sogar besser. Aber das ist noch nicht in den Chefredaktionen angekommen. Das ist einfach ich denke, ein langer Prozess, ein langer Umdenk- und Umlenkprozess, der da stattfinden muss. Und so langsam sickert es auch durch in alle Redaktionen.
Oh,
Aber mühsam.
es wär wunderbar, dann werde ich am Ende auch noch zur Zeitungsleserin, weil ich habe ehrlich gesagt, früher hat es mich nicht interessiert und mittlerweile drehe ich sogar den Radio ab, wenn dann die Nachrichten kommen, weil es mich auch einfach jedes Mal so runterzieht irgendwie in meiner Energie und ich will auch nicht, dass meine Kinder das hören und dann wird der Radio immer runtergedreht, weil es einfach so unangenehm ist. Und wenn das mal irgendwann so sein sollte, dass auch schon die Überschriften irgendwie positiv formuliert sind, dann höre ich mir das vielleicht auch gerne wieder an oder überhaupt mal an. Würde mich
Also das
total
ist
freuen.
genau der Trend, dass immer mehr Leute weghören und Nachrichten nicht mehr wahrnehmen wollen. Das ist auch nicht gut. Und also natürlich müssen wir schon zur Kenntnis nehmen, wo die Probleme der Welt liegen. Aber wir müssen halt die Lösungen aufzeigen. Und die gibt es. Und bei jedem, wirklich absolut jedem Problem gibt es kleine Hoffnungsschimmer. Es gibt nicht immer die große Lösung, das ist klar. Aber es gibt kleine Hoffnungsschimmer. Es gibt irgendwas Positives auch im Negativen. Und wir Journalisten lernen das aber nicht. Und deswegen habe ich mich halt mit zusammen mit anderen aufgemacht, das ein bisschen zu ändern. Ja.
Können Sie da vielleicht mal ein ganz praktisches Beispiel an einer aktuellen Schlagzeile uns geben, wie Sie das anders formulieren würden?
Also ich arbeite ja viel zu Klimawandel und da gibt es, das ist ja eigentlich auch erstmal ein erschlagendes Thema. Also viele Leute wollen das nicht wahrnehmen, weil sie sich so ohnmächtig fühlen und es ist so umfassend und umfasst den ganzen Planeten, die ganze Menschheit, viele Jahrhunderte und es erscheint total unlösbar. Ist es aber nicht. Und also meine Lieblinge dabei, meine Lieblingslösungen sind die natürlichen Klimalösungen, die Renaturierung. Das bringt wahnsinnig viel. Also Wälder wieder aufforsten, Flüsse wieder meandern lassen, renaturieren, ne, die ganzen Begradigungen weg, die Staudämme größtenteils, also diese großen Staudämme weg. Städte begrünen, wo es überall geht. Jeder Zentimeter muss grün werden. Stichwort Schwammstadt. Dann die Äcker müssen, also auch die Landwirtschaft muss regenerativ werden. Das heißt ganz viel mit Bäumen auf dem Acker, mit vielen anderen Methoden. Biber zulassen. Biber sind wunderbar. Biber können Feuchtgebiete schaffen, können super schützen, sowohl vor Dürre als auch vor Überflutungen. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie prägend Biber früher waren. Alle Landschaften in Europa und Nordamerika waren durch die Biberfeuchtgebiete, sie sind ja fast ausgerottet. Wenn wir heute überall noch diese Biber hätten, die ja umsonst arbeiten und keine Gehaltsforderungen stellen und gar nichts, dann hätten wir viel, viel weniger Klimaprobleme. Das Klimaproblem ist ja auch ein Wasserproblem. Das wird oft nicht gesehen. Leute glauben, dass sie ein paar Solarmodule sich aufs Dach stellen müssen und ein Elektroauto sich kaufen müssen, dann wäre die Sache geritzt. Das ist überhaupt nicht so, ja. Das Hauptproblem, Grundproblem ist, dass die Wasserkreisläufe so gestört sind, sodass wir eben abwechselnd Dürren und Überflutungen haben. Und das können wir so super lösen mit natürlichen Klimalösungen, wie ich sie jetzt aufgezählt habe. Moore gehören ganz entscheidend dazu, die Renaturierung von Mooren. Und das sind alles Lösungen, die viel billiger sind als die technischen Lösungen. Sie bringen ganz viel, sowohl der Natur als auch den Menschen und der ganzen Artenvielfalt und der menschlichen Gesundheit. Das ist also Win, 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 Win überall. Das einzige Problem daran ist, dass sie keine richtige Lobby haben. Das sind also zum Beispiel eine Flussrenaturierung, das muss natürlich irgendwie der Staat bezahlen, vielleicht über den Umweg einer Umweltorganisation, die das organisiert. Und es gibt halt keine große Industrie, die daran verdient. Und deswegen haben diese Lösungen keine Lobby. Also ich bin froh, dass jetzt die Umweltministerin Steffi Lemke da ein relativ recht großes Programm aufgelegt hat mit 4 Milliarden. Das ist so viel wie noch nie für natürliche Klimalösung, aber angesichts der Aufgaben trotzdem noch viel zu wenig.
Mich interessiert jetzt nochmal der Zusammenhang mit dem Journalismus, weil also
Auch
auch
nicht.
beim Klimawandel so Schlagzeilen wie Stadt überflutet oder keine Ahnung, großes Waldsterben wegen Trockenheit, das sind Schlagzeilen, die funktionieren. Die funktionieren natürlich, weil die Menschen Angst haben. Aber wie könnte denn eine Schlagzeile lauten, zu den ganzen hoffnungsvollen Themen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben? Also
Es kommt ein bisschen aufs Thema an, also deswegen kann ich jetzt nichts aus dem Ärmel schütteln,
zum
aber
Beispiel jetzt mit den Bibern. Also mich interessiert einfach, wie, das ist ja auch mal das Anliegen mit dem Podcast hier, wie schaffen wir es, diese positiven Nachrichten und diese Lösungen irgendwie an eine breite Masse auszuliefern auch und nicht nur an die, die sich eh schon dafür interessieren?
Ja, genau. Ja, lass die Biber arbeiten, wäre eine Schlagzeile, ne? Oder natürlicher Klimaschutz ist billig und effektiv, wäre eine andere Möglichkeit, ne? So in die Richtung, ja.
Also das mit den Biberarbeiten für den Klimaschutz oder sowas, das kann ich mir sogar auf einer Bildzeitung vorstellen. Ist
Ja,
vielleicht zu optimistisch, aber.
nee, mit dieser Redaktion, die sie hat, leider nicht. Aber im Prinzip ja.
Ja. Ja, ich bin gespannt, was sich da noch so tun wird.
Ja, ich muss vielleicht dazu sagen, also ich habe das jetzt halt auch deswegen relativ ausführlich erklärt, weil ich zusammen mit Stefan Schwarzer im Juni ein Buch veröffentliche, das heißt Aufbäumen gegen die Dürre da. Also Aufbäumen im doppelten Sinne mit den Bäumen, wo wir halt den Zusammenhang zwischen Wasser und Vegetation erklären. Und der ist so völlig aus der Wahrnehmung auch des Klimaaktivismus gerutscht, dieser Zusammenhang. Und das ist deswegen so wichtig, weil man zwar als zum Beispiel als lokale Gruppe zwar nicht den CO2-Gehalt der Atmosphäre senken kann, trotzdem kann man die Temperaturen vor Ort sinken. Und das ist ja das Entscheidende. Das ist doch das absolut Entscheidende. Also in den kommenden Hitzesommern wird es darauf ankommen, dass es noch relativ kühle Orte gibt, wo Leute überleben können, ohne gesundheitliche Schäden zu nehmen. Man kann mit also relativ einfachen Mitteln wie Stadtbegrünung, Aufforstung und so weiter, Stichwort Schwammstadt, kann man Temperaturen lokal um bis zu 20 Grad senken. 10, 20 Grad, das ist enorm. Und das muss sich einfach viel, viel mehr rumsprechen. Und ich glaube, das wird eine Zeit kommen, wo auch die Behörden das einsehen und das freigeben sozusagen. Also es fängt ja jetzt langsam an, dass Städte sich als Sta Schwammstädte umbauen wollen in Berlin und in Hamburg. Kopenhagen ist da schon viel weiter. China ist zum Teil auch weiter. Das muss unbedingt passieren, dass wir überall einfach die Gründächer haben, dass wir das Regenwasser sammeln, dass es an die Bäume geht, an die Straßenbäume, dass es nicht verloren geht, dass es nicht in die Kanalisation und damit in die Meere fließt, die sowieso steigen. Das ist ja total kontraproduktiv und ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, ungefähr die Hälfte der Klimaschäden, die wir jetzt schon haben, durch Dürren und Fluten, ist eben nicht nur durch den Klimawandel verursacht, sondern auch durch falsches Wassermanagement, durch falsches Landmanagement, durch agroindustrielle Praktiken, die sehr bodenschädigend sind und damit auch dem Klima schaden.
Ja, also das ist ja auch im Kleinen schon so deutlich spürbar im eigenen Garten, wenn wir, was weiß ich, einfach nur Mulch auf die Beete geben, dann ist es darunter
Genau.
feuchter. Wenn wir, keine Ahnung,
Genau.
nur ein Bohnentipi, das ist ja was auch unglaublich schnell geht. Also wir stellen einfach ein paar Stecken in die Landschaft und lassen die mit Feuerbohnen beranken oder so und schon ist es darunter zu sitzen, ist viel angenehmer als unter einer Markise zum Beispiel. Also das ist
Genau.
ja was auch schon im Kleinen so spürbar ist und ich
Funktioniert,
ja, kann
genau.
mir so gut vorstellen, wenn das
Ja.
in Städten wirklich flächendeckend eingesetzt würde, was das für einen Riesenunterschied macht. Es wäre ja relativ einfach.
Genau, ja, das versuche ich als Botschaft rüberzubringen. Da können sich alle daran beteiligen. Ja.
Wunderbar. Das Buch, das Sie angesprochen haben, ist es schon vorbestellbar? Können wir das schon verlinken? Okay,
Genau.
dann
Aufbäumen gegen die Dürre, genau.
ist es natürlich dann in der Podcast-Beschreibung zu finden. Ja, super spannend. Ich habe noch gesehen, auf Ihrer Webseite, dass Sie sich unter anderem auch sehr intensiv mit dem Thema Boden befassen in Ihren Veröffentlichungen. Warum ist das für Sie so wichtig?
Es hängt ja alles miteinander zusammen. Also ich habe auch zwei Bücher geschrieben, das erste auch mit Stefan Schwarzer zusammen, die den Boden direkt behandeln. Das erste war Terra Preta, das war sozusagen auch meine Einstiegsdroge. Das war damals Terra Preta, Schwarzerde aus dem Regenwald, war damals noch vollkommen unbekannt. Und ich freue mich sehr, dass das tatsächlich ein Bestseller geworden ist und immer noch Leute anregt. Und dann habe ich halt das habe ich mit zwei anderen geschrieben und dann die Humusrevolution auch mit Stefan Schwarzer, mit dem ich das Aufbäumen gegen die Dürre auch verfasst habe. Und das ist so quasi der erweiterte Blick. Was gibt es eigentlich an alles an Methoden für die regenerative Landwirtschaft? Weil also unsere These ist, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltiges Gärtnern reicht nicht mehr, weil nachhaltig eigentlich nur heißt, man erhält den Zustand. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach, so viele Schäden haben wir schon, dass es halt nicht mehr reicht, nur zu erhalten, sondern wir müssen wirklich Kohlenstoffsenken schaffen, wir müssen den Boden anreichern, wir müssen ihn wieder fruchtbar machen, all diese Dinge. Und da gibt es ja auch wunderbare Methoden, die jeder und jede, die einen Garten hat, anwenden kann. Sie haben den Mulch genannt, ganz einfach, ja. Oder weil sie Bohnen genannt haben, Milpa-Kulturen, stammt aus Lateinamerika, alte indigene Geschichte, einfach Feuerbohnen oder andere Bohnen zusammen anbauen mit Kürbis und mit Mais. Und die stützen sich alle gegenseitig und schützen sich gegenseitig, diese Pflanzen, und halten den Boden feucht und bedeckt und fruchtbar. So was Einfaches, ja. Und so, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch für größere Felder, für die Landwirtschaft und im Garten sowieso, Mischkulturen, Fruchtfolgen, keine Bodenbearbeitung oder minimale Bodenbearbeitung, dann eben was oft aus der Permakultur kommt, mit dem Wasser sehr sorgsam umgehen, das Wasser leiten zu den Pflanzen, nicht vergeuden, nicht in die Kanalisation ableiten, dann eben Stichwort Therapreta, halt Pflanzenkohle und daraus folgend Therapreta nutzen, weil Pflanzenkohle ist einfach eine Kohlenstoffsenke per se, wenn man sie in den Boden bringt, also wenn man sie vorher mit Nährstoffen auflädt auf den Kompost und dann den Boden bringt. Das ist eine super Kohlenstoffsenke und macht den Boden fruchtbar, macht bessere Ernten, die Pflanzen freuen sich, auch so eine Win-Win-Win-Geschichte, ja. Auch übrigens interessant, dass leider halt immer noch nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, weil wir so eine technikverliebte, ist meine These, so eine technikverliebte Gesellschaft sind, dass eben diese vergleichsweise kleinen ökologischen Lösungen nichts gelten, ne? Aber trotzdem, es nimmt immer mehr zu. In der Fachwelt ist Pflanzenkohle und ist Therapreta ein Hype. Ja.
Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Einfachheit viele Menschen irgendwie skeptisch macht. Das kann
Ja.
gar nicht funktionieren. Das ist zu
Genau.
einfach. Weil
Genau.
ich wundere mich auch immer wieder. So vieles ist so einfach. Und wenn ich
Ja.
dann so in den umliegenden Gärten umschaue, was für eine
Ja.
Mühe sich viele Menschen machen, da frage ich mich, wie kann das sein? Aber ja,
Ja.
wahrscheinlich ist es wirklich einfach diese Skepsis oder auch schlicht und einfach, dass viele nicht drüber Bescheid wissen. Das, glaube
Ja.
ich, ist bei vielen einfach noch nicht angekommen.
Ja.
Jetzt hatte ich gerade eine ganz wichtige Frage im Kopf und jetzt habe ich sie vergessen. Ah ja, genau. Also über die Zusammenhänge im Garten habe ich schon mit vielen meiner Gäste gesprochen. Jetzt interessiert mich Ihre Sichtweise, dass Sie ja sehr einen breiten Blick auf die Situation haben. Haben Sie Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren, also ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen ganz platt, noch rechtzeitig auch in der industriellen Landwirtschaft ankommen wird und sich da was ändern kann?
Sehr gemischt. Also es tut sich sehr, sehr viel. Es gibt auch unter den, ich sage jetzt mal, ein bisschen breiter denkenden konventionellen Landwirten eine Unzufriedenheit mit ihrer bisherigen Wirtschaftsweise. Es gibt auch eine Unzufriedenheit mit dem Bauernverband, der da extrem traditionell argumentiert und lobbyiert. Insofern habe ich da doch einige Hoffnung. Aber es gärt ganz viel und manches geht auch in die falsche Richtung. Also es gibt auch manche Bauerngruppen, die einfach nur auf die Grünen schimpfen und das alles für eine Verschwörung halten und so weiter. Und was mir schon Sorgen und Probleme bereitet, ist die EU. Da ist jetzt leider wieder die Möglichkeit verpasst worden, die gemeinsame Agrarpolitik zu ändern in eine positive Richtung. Also abgekürzt GAP heißt das immer. Und die wird immer langfristig festgelegt von den EU-Mitgliedstaaten. Und da hat der Bauernverband und seine europäischen Verbündeten dafür gesorgt, dass sie mehr oder weniger so bleibt, wie sie war. Und das heißt, die Großbetriebe werden subventioniert und diejenigen, die naturfreundlich und tierfreundlich agieren, die werden nicht subventioniert oder viel weniger subventioniert. Und das muss sich dringend umdrehen. Ja, man muss für Schäden bestraft und für Gutes belohnt werden. Aber das ist halt offensichtlich doch angesichts dieser festgefahrenen Strukturen ein sehr langfristiger Prozess. Und also ich nenne nur ein Beispiel, Agroforst, also zum Beispiel Getreideanbau mit Baumstreifen würde wahnsinnig viel bringen oder mit Hecken und so weiter, würde Natur, für die Natur und für gegen die Winderosion und für die Bodenfeuchte und für das Kleinklima unheimlich viel bringen. Das lohnt sich praktisch nicht für die Bauern. Es ist unheimlich bürokratisch, mühsam geregelt und mit so geringen Beträgen wird es subventioniert, dass es sich leider nicht lohnt, dass es einfach erstmal noch eine Nische bleiben wird, obwohl das so ein irres Potenzial hätte. Muss ja jetzt leider noch ein bisschen Geduld haben. Ich bin eigentlich optimistisch, dass sich das immer mehr durchsetzt, weil in diesen Hitzesommern gibt es eigentlich kaum mehr andere Möglichkeiten, als so zu wirtschaften. Aber es wird noch dauern, leider.
Okay. Also bis dahin geht es dann wieder mal nur von unten nach oben, also dass einfach hoffentlich immer mehr Verbraucher bereit sind, etwas mehr Geld zu investieren, so dass es sich dann auch für kleinere Betriebe lohnt, andere Wege zu gehen.
Ja, und was ich da halt immer sehr propagiere, ist die Direktvermarktung, dass man sich zusammentut mit Biohöfen zum Beispiel in der unmittelbaren Umgebung und entweder als solidarische Landwirtschaft oder einfach nur als dort direkt kaufen, lohnt sich für beide Seiten, man schafft Beziehungen, man kann eben saisonal und regional sich ernähren und kriegt mit, was da wächst. Das ist einfach eine Bereicherung für alle, ja.
Es fühlt sich manchmal irgendwie wie so ein kleiner Tropfen an, wenn wir beim Hofladen kaufen, statt jetzt in den Supermarkt zu gehen. Aber es hat halt auch einfach im großen Zusammenhang eine riesengroße Wirkung. Da es von oben offensichtlich gerade irgendwie einfach noch alles zu träge ist, machen wir von unten da wirklich einen riesengroßen Unterschied damit, wenn wir entweder gar nichts kaufen, weil wir es selber anbauen, oder wenn wir es kaufen, dann eben regional und umso kleiner und ökologischer angebaut, umso besser.
Genau, ja, schön, dass Sie das so direkt ausdrücken. Genau darum geht es. Und es ist eigentlich nie anders gewesen. Der Druck, was zu ändern, kam eigentlich immer von unten und hat sich dann irgendwann transportiert, auch in die Entscheidungsgremien rein.
Ja, wunderschön, dass wir hier so eine hoffnungsvolle Perspektive doch auch geben können. Gibt es denn irgendwelche, wie soll ich sagen, Modelle oder Untersuchungen dazu, ob es überhaupt möglich wäre, große industrielle Flächen so schnell irgendwie umzubauen? Weil ich stelle mir jetzt vor, also so ein klassisches industriell bewirtschaftetes Feld, das funktioniert ja nur mit Unmengen an Dünger und Pestiziden, weil sonst wächst da ja gar nichts. Wenn ich jetzt anfangen würde, das zu renaturieren, wäre da wahrscheinlich erstmal ein paar Jahre lang überhaupt kein Ertrag möglich, wahrscheinlich. Oder
Nee,
geht es doch?
es geht. Naja, also vielleicht das erste Jahr nicht unbedingt, da gibt es oft tatsächlich Ernterückgänge, aber sehr schnell dann doch. Also es gibt Beispiele von Großbetrieben, die umgerüstet haben. Ich möchte nur Gut und Bösel jetzt einfach mal als Beispiel nennen. Der Herr Bösel, der hat ein Riesengut in Brandenburg übernommen, an der trockensten Ecke von Brandenburg. Und deswegen heißt es Gut und Bösel. Hat er auch jetzt ein Buch drüber geschrieben, aktuell, was ich jetzt nicht kenne, aber ich kenne den Betrieb. Und der hat ganz bewusst in einer Gegend angefangen, wo es extrem trocken ist und also sehr schwierige Bedingungen mit regenerativer Landwirtschaft. Das heißt, also mit Mischkulturen und auch mit Agroforst, mit allem Möglichen, was ich vorhin auch schon genannt habe und mit durchaus sehr guten Erfolgen. Ich kann jetzt nicht alles überblicken und ich will jetzt auch meine Hand nicht ins Feuer legen für alles, aber soweit ich weiß und soweit ich das beurteilen kann und soweit ich das gesehen habe, sind die Erfolge sehr beachtlich, ja.
Okay, das erstaunt mich jetzt tatsächlich. Ich hatte irgendwie tatsächlich immer so den Gedanken, dass es wirklich dann Jahre dauert, bis da überhaupt irgendwas wieder natürlich wächst, sozusagen.
Das ist das Irre und das ist
Ja.
eigentlich das, was mir am allermeisten Hoffnung macht, ehrlich gesagt, dass die Natur, wenn man ihr den Freiraum wieder gibt, sich unheimlich schnell erholt. Schneller, als wir alle denken. Es ist, als ob die kleinen Lebewesen miteinander kommunizieren würden. Da ist eine Nische, da können wir überleben. Es sei es in den Städten, wo es ja inzwischen die Artenvielfalt viel höher ist als auf dem Land, ja. Oder sei es einfach auf den Bioflächen, die irgendjemand ihnen sozusagen zur Verfügung stellt. Es spricht sich rum und plötzlich sind da Arten, die zum Teil sogar schon als ausgestorben galten. Also es rührt mich immer wieder, wenn ich solche Geschichten lese. Davon gibt es ja wirklich viele Beispiele. Und es gibt auch Studien dazu, zur Regenerationskraft. Die Regenerationskraft der Natur ist gewaltig. Die ist unfasslich. Die Natur hat eine unglaubliche Power. Und wenn wir sie lassen, wenn wir die Natur so arbeiten lassen, wie sie es gewöhnt ist, dann können wir wirklich erstaunliche Ergebnisse erzielen.
Ja, und wir Menschen haben ja sogar noch dazu auch mittlerweile wirklich viel Wissen, wie wir es sogar noch ein bisschen beschleunigen können. Also ich habe jetzt gerade an die effektiven Mikroorganismen gedacht, die wir ja auch aufbringen können, oder eben die Pflanzenkohle, die ja den Boden auch extrem schnell verbessert. Ja,
Genau.
ja.
Genau. Also das ist auch übrigens die Aufgabe von regenerativer Landwirtschaft und
Ja.
regenerativen Gärtnern, dass man eben der Natur nicht nur den Freiraum lässt, sondern ihr auch ein bisschen unter die Arme hilft, unter die Arme greift mit bestimmten Methoden, damit es noch schneller geht, ja.
Wunderbar. Jetzt habe ich noch eine etwas persönliche Frage an Sie. Können Sie erklären, wo Ihr, wie soll ich sagen, wie es Ihnen gelungen ist, auf diesen Zug des Optimismus aufzuspringen, sozusagen? Also warum sind Sie nicht an diesen Nachrichten verzweifelt und haben irgendwann einfach die Schotten dicht gemacht und sich gedacht, jetzt mache ich das einfach weiter, weil das bringt mir das Geld? Also wie kommt es dazu, dass Sie so viel Energie entwickelt haben und jetzt diese in die andere Richtung gehen?
Das ist ganz einfach, weil mir das Energie gibt.
Okay.
Das macht Spaß, mit diesen Dingen sich zu beschäftigen. Und es macht eine ganz andere Laune. Und ich will ein Missverständnis klarstellen. Ich bin eigentlich keine Optimistin. Von Natur aus bin ich eigentlich eher eine Pessimistin. Und ich sage aber immer, ich bin Possibilistin. Also ich glaube an Möglichkeitsräume. Und wir Menschen können Unglaubliches schaffen, ganz tolle Dinge und auch Fürchterliches schaffen, je nach Kontext und nach Umständen. Und wenn man das Positive unterstützt, dann unterstützt man eben auch genau diese Richtung, damit diese Möglichkeitsräume groß werden. Daran glaube ich und darin sehe ich einfach auch meine Aufgabe als konstruktive Journalistin, diese Möglichkeitsräume zu öffnen.
Gibt es da ein Schlüsselerlebnis bei Ihnen, wo Sie gewusst haben, jetzt geht es für mich in die andere Richtung?
Nee, in dem Sinne nicht, aber ich habe einfach mal irgendwann gemerkt, doch, es gibt vielleicht doch ein Schlüsselerlebnis, und zwar hatte ich Kontakt mit Robert Jung, dem Zukunftsforscher, als die Taz gerade entstanden ist, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und Robert Jung war in der Hinsicht wirklich ein leuchtendes Vorbild, weil er einerseits investigativ gearbeitet hat gegen die Gefahren von Atomkraft und auch Atombomben, hat er sehr warnende Bücher geschrieben, mehrere. Und auf der anderen Seite hat er immer gesagt, vergesst die Alternativen nicht, zeigt das Positive, zeigt doch, wie die Utopien und Visionen aussehen könnten. Und das habe ich mir zu Herzen genommen als ganz junge Journalistin. Und habe das immer wieder versucht, bin natürlich da im täglichen Nachrichtenalltag ganz oft gescheitert, weil es dafür keinen Platz gab, keine Nachfrage, viele Probleme. Aber ich habe irgendwann auch gemerkt, dass die Leute ein Bedürfnis danach haben. Und ich ja auch. Es ist auch mein Bedürfnis. Ich will doch auch nicht die Hoffnung verlieren. Ich will doch, dass die Welt sich positiv entwickelt. Und wenn ich mich um diese Alternativen kümmere und die Lösungen aufzeige, dann geht es auch mir besser, geht es auch meiner Seele besser. Und es ist ja alles ein Zusammenhang. Ich bin ja nicht wirklich ein Individuum. Ich bin ja zusammengesetzt aus Billionen von kleinen Mikroorganismen, die zusammenarbeiten in einer überwältigenden, unfasslichen, tollen Art und Weise. Fast nichts geht schief, wenn man das bedenkt, wie viele das sind. Ist doch Wahnsinn, ist unglaublich. Und in meinem Darm ist ja die ganze Welt im Grunde, ja, was ich da so verdaue und wieder ausscheide. Der Sauerstoff kommt aus der ganzen Welt. Das Wasser kommt aus der ganzen Welt. Die Wasseratome sind Milliarden Jahre alt, gehen durch mich hindurch. Und wir alle atmen zusammen. Wir ernähren uns zusammen. Wir ernähren uns auch geistig zusammen. Es ist doch alles ein Zusammenhang. Wir sind keine Individuen. Das ist die dümmste Einbildung der westlichen Moderne in meinen Augen, das zu glauben. Und wenn man da anfängt, das mal zu verstehen, und verliert man auch ein bisschen die Angst vor der eigenen Sterblichkeit, die so ein wichtiges Motiv ist, meines Erachtens, Reichtümer anzuhäufen und nicht weiterzugeben. Auch eine, in meinen Augen, saudumme Strategie, sorry, weil sie gar nichts nützt, weil auch die Reichen und Superreichen, die sind kein bisschen glücklicher als die anderen Leute, das weiß ich aus empirischen Untersuchungen, weil sie so viel Stress haben, ihr Zeug zusammenzuhalten, ihre Besitztümer zusammenzuhalten. Und die glauben, sie seien einmalige Individuen. Was für eine Einbildung, ja. Nein, wir gehören alle zusammen. Und Corona hat es uns ja auch gezeigt. Wir sind ein einziger Körper, wenn man so will, ja. Wenn jemand eine ansteckende Krankheit hat, dann haben es irgendwann alle, ja. Und das kann man nicht trennen, das kann man nicht trennen. Und dann kann man sich auch mit seinem ganzen Geld nicht davor schützen. Von daher glaube ich einfach, dass kollektive Lösungen unheimlich wichtig sind und dass es uns sehr viel Kraft und Stärke geben kann, immer wieder sich zu vergewärtigen, dass wir Wunderwerke der Natur sind, aber nicht als Individuen, sondern als Zusammenhang.
Ja, ach, wunderschöne
Also,
Worte. Ja, also das macht wirklich Hoffnung. Und weil Sie gerade Corona angesprochen haben, mir hat da immer so abstrus es vielleicht klingen mag, auch Hoffnung gemacht, dass ja die Angst wirklich weltweit so irgendwie um sich gegriffen hat. Und da habe ich mir immer gedacht, wenn die Angst es kann, dann kann es doch die Freude und die Begeisterung an der Fülle der Natur vielleicht auch irgendwann. Also eben diesen Zusammenhang da mal so zu sehen, dass sich wirklich solche Sachen so schnell fortpflanzen können, vielleicht oder wahrscheinlich wird es auch irgendwann mit den positiven und, wie soll ich sagen, lebensfreundlichen Aspekten unseres Lebens auch funktionieren.
Ja, das hoffe ich auch sehr, 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 sehr. Und ich denke einfach, unsere Aufgabe als Menschheit ist, das Lebendige lebendig zu halten und vielleicht noch lebendiger zu machen. Das ist die große Gefahr, dass wir das Lebendige verlieren, dass wir die Städte und die Landschaft asphaltieren und betonieren und dass immer mehr getötet wird an lebendigen Zusammenhängen. Und auch für die Wildtiere immer weniger Platz ist und für die Pflanzen sowieso. Diesen Prozess, den würde ich sehr, sehr gerne umkehren mit Renaturierung und mit einer großen Freude an der Fülle, wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben, der großen Freude an diesem Wunderwerk und an dieser Fülle.
Jetzt haben wir einen sehr großen Blick aufgemacht. Ich möchte jetzt noch mal mehr in den kleinen Blick reingehen, um es wieder umsetzbar und handhabbar zu machen. Wie ist es denn bei Ihnen so im Alltag? Also sind Sie extrem darauf bedacht, zum Beispiel kein Auto zu fahren, Müll zu trennen, was weiß ich? Also sind Sie da sehr, sehr, ich sag mal, kleinlich oder sehr genau damit, ja, nur alles umweltfreundlich zu gestalten? Und wie finden Sie da für sich eine Waage, dass Sie trotzdem in Ihrer Freude bleiben?
Ja, Ja, gute Frage. Ja, ich bin darauf bedacht, aber nicht kleinlich. Ich versuche jedenfalls nicht, ich kann Kleinlichkeit nicht leiden. Ich kann das, ich finde, manchmal hat es ein falsches Gewicht. Also wenn man jeden Fitzel Müll trennt, ist das einfach ein bisschen unverhältnismäßig. Also ich habe selber, ich fliege nicht mehr, ich habe kein Auto, ich versuche in meinem Gärtchen was zu ändern, ich versuche in meiner Siedlung was zu ändern und versuche Menschen zu motivieren zu klimafreundlichen Verhalten. Aber weil es ein Wert an sich ist und nicht, weil ich irgendjemand soll ich sagen, beschämen will oder bestrafen will oder so irgendwas, sondern weil die Liebe zum Lebendigen was ist, was uns weiterbringt. Und manchmal ist das so ein bisschen unverhältnismäßig, wenn Leute jeden Zentimeter quasi ihres Lebens ganz, ganz genau planen, aber nicht sehen, dass man auch Politisches ändern muss. Weil der Fokus auf das Individuum reicht auch nicht aus. Also die Superreichen dieser Welt sind die eigentlichen Klimasünder, ganz klar. Und die Konzerne, also ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, es war so, 10% der großen Konzerne verursachen 50% der Emissionen. Und da brauchen wir ganz dringend Änderungen auch an der Wirtschaftsweise. Und das können wir nicht als in unsere kleinen Verhaltensweise, alltäglichen Verhaltensweise ändern, sondern da braucht es wirklich auch Power. Und ich bin froh, dass das jetzt tatsächlich auch immer mehr thematisiert wird.
Was können wir,
Nur ganz kurz noch
ja?
dazu als Ergänzung. Man weiß ja inzwischen auch, dass BP, also der Ölkonzern BP, den ökologischen Fußabdruck erfunden hat. Und das ist zwar eigentlich im Prinzip eine ganz gute Möglichkeit, um zu überprüfen, ob man klimafreundlich lebt. Aber das hat er natürlich mit Hintergedanken gemacht, nämlich um die Verantwortung von den Konzernen wegzuschieben. Und das muss man einfach wissen, ja. Das heißt nicht, dass man als Umweltschwein leben darf, überhaupt nicht, ja. Man muss schon in Einklang mit den eigenen Werten leben, sonst wird man selber unglücklich. Aber man muss auch das Große sehen, ja, und die großen Verantwortungen. Und die liegen bei den Konzernchefs einfach, ja.
Können wir, ich meine jetzt mit wir, Menschen, die jetzt keine Journalisten sind und nicht irgendwie den Zugriff auf eine große Öffentlichkeit haben, im Hinblick darauf auch irgendwas tun aus Ihrer Sicht? Also hilft es zum Beispiel, demonstrieren zu gehen oder gibt es da irgendwas, was aus Ihrer Sicht eine große Wirkung hat?
Ja, natürlich. Alle öffentlichen Aktionen, die Druck ausüben zu Richtung mehr Klimaschutz und mehr Naturschutz, haben eine Wirkung, natürlich. Also ich finde nicht jede einzelne Demonstration toll. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde halt wichtig, dass man halt überhaupt sich zeigt und sagt, wir brauchen davon mehr. Wir tun uns zusammen und wir wollen das, weil man, wie gesagt, als einzelne Person zu schwach ist, um was zu erreichen. Und man kann das auf ganz verschiedene Weise tun. Die einen gehen demonstrieren, die anderen sammeln Unterschriften, die dritten legen zum Beispiel Tiny Forests an. Das ist auch wieder so eine kleine, große Geschichte. Das sind so kleine Stadtwäldchen, die sind 200 Quadratmeter groß oder so und haben eine Riesenwirkung. Also es ist vielleicht sogar so ein Pendant zu Akupunktur. Also wenn man einen Körper akupunktiert an kleinen Punkten, hat das ja auch ändert es ein klein bisschen an den Nervenleitungen und so. Manchmal habe ich das Gefühl, dass solche Aktionen eine soziale Akupunktur sein können. Und also Tiny Forests können einfach ein Stadtklima an dem Punkt wirklich ändern. Und sie schaffen Kühlung, sie sind ein Refugium für Artenvielfalt und. Und es sind winzige Dinger vergleichsweise.
Ja.
Ja, aber stellen wir uns eine Welt vor, in der alle Städte verpflichtend Tiny Forests haben. Also mindestens an den Kitas und den Schulen und den Seniorenheimen. Ja, ein Traum, ja.
Ja, das stimmt. Also ganz wertvoll fand ich jetzt, was Sie gesagt haben, wir müssen nicht unbedingt demonstrieren gehen, sondern es kann jeder so auf die Art und Weise was bewirken, die ihm selber liegt. Weil also mir liegt zum Beispiel demonstrieren gar nicht. Schon die Vorstellung, mit so vielen Menschen irgendwo zu sein, ist für mich ganz schrecklich. Mir macht das Podcasten Spaß. Ich erreiche da zwar vielleicht ein paar hundert Leute damit, aber vielleicht hört gerade heute eine Person zu. Vielleicht ist die sogar der Bürgermeister von irgendeiner Gemeinde und ist so inspiriert durch ihren Mut und ihre Energie, die sie hier versprühen, und ändert dann was. Und genauso ist es beim Demonstrieren. Wenn jemand das einfach gerne macht, dann kann er damit was bewirken oder Unterschriften sammeln oder sowas. Es geht dann da ja auch wieder darum, was Sie auch schon angesprochen haben, bei dem zu bleiben, was einem selber Energie gibt.
Genau, ganz genau.
Ja.
Das ist im Grunde so der beste Leitfaden, finde ich, ja.
Ja.
Das merkt man an sich selber, wie man reagiert und was ein und dann kann man dafür da auch ein Gefühl entwickeln. Also ich versuche mich von der Zukunft, von einer besseren Zukunft herleiten zu lassen. Ich stelle mir eine bessere Zukunft für unsere Städte, für unsere Landschaften vor, mit Klimalandschaften und so weiter. Und dann stelle ich mir vor, was braucht es für Schritte, was muss ich tun, was kann ich als Person, als Gruppe tun und so weiter, um dahin zu kommen. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Visionsenergie, die auch extrem wichtig ist für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Und dafür muss man nicht unbedingt demonstrieren gehen, finde ich auch. Ja, also jeder und jede sollte das machen, was ihr am meisten Spaß macht und Energie gibt.
Ich glaube, das haben Sie uns heute wunderbar vorgemacht, wie das funktioniert. Ja, nicht nur zu träumen, sondern eben wirklich eine Vision zu haben. Und deswegen finde ich das ein wunderbarer Abschluss für diese Podcast-Folge. Wir sind schon wieder bei fast einer Stunde, deswegen ist so schnell vorbeigegangen jetzt die Zeit. Haben Sie noch ein Schlusswort für uns? Oder nee, vorher noch. Was ist Ihnen denn im Moment besonders wichtig? Was liegt Ihnen besonders am Herzen, was ich in der Podcast-Beschreibung neben dem Buch, das im Mai, haben Sie, glaube ich, gesagt,
Juno, Ende
im
Juno, ja.
Juni veröffentlicht wird, was ich da noch in der Podcast-Beschreibung verlinken darf?
Meine Botschaft, dass lokale Gruppen einen Riesenunterschied machen können. Zwar nicht die CO2-Gehalt der Atmosphäre senken, aber Temperaturen vor Ort senken und Lebendigkeit schaffen und schöne Orte schaffen, in denen es Menschen besser geht, psychisch und physisch.
Gibt es da irgendwie eine Internetseite oder sowas, wo es da Beispiele dafür gibt, für solche lokalen Projekte, wenn
Nee.
jemand Ideen braucht oder?
Nee, leider noch nicht. Also das Buch ist ja noch nicht raus. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist die englische Website, wenn jemand Englisch gut, einigermaßen Englisch kann. Regeneration heißt die einfach nur. Das ist von einem US-Aktivisten ins Leben gerufen mit Tipps zu allen Themen, also von Stadtumbau über Landwirtschaft bis zu Wäldern, natürliche Klimalösung. Zu allen Themenbereichen gibt es da Tipps, Beispiele, gute Beispiele, weiterführende Literatur, Personen, die dafür wichtig sind und so weiter. Also da kann man sich inspirieren lassen ohne Ende.
Wunderbar. Ja, dann danke ich Ihnen von Herzen für dieses unfassbar kraftvolle und hoffnungsvolle Gespräch und hoffe, wir konnten ganz viele inspirieren.
Herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben. Danke.
Wie schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Auch der Journalismus ist ja etwas, was sich super stark verändern wird in den nächsten Monaten und Jahren durch die künstliche Intelligenz. Und das ist nicht der einzige Bereich. Unser ganzes Leben wird sich verändern. Und besonders auch unsere Art und Weise, wie wir für eine bessere Welt beitragen können, ist total im Wandel. Damit es für dich leichter wird, deinen Platz in dieser neuen Welt sozusagen im KI-Zeitalter zu finden, habe ich ein kostenfreies Workbook entwickelt. Und zwar 33 plus 3 Reflexionsfragen für deine Zukunft mit KI. Dieses Workbook habe ich dir neben den ganzen Links zu dem Gespräch mit Ute Scheub in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Da kannst du es dir mit einem Klick herunterladen. Also geh jetzt auf jeden Fall, bevor du das Handy zur Seite legst, noch in die Podcast-Beschreibung, bestelle das Buch von Ute Scheub und lade dir das kostenfreie Workbook 33 plus 3 Reflexionsfragen für deine Zukunft mit KI herunter. Ich freue mich auf dich.